Liebe Zuhörer, aus unserer Reihe Kurs 0 Grundlagen des Christseins hören Sie heute eine weitere Folge unter dem Titel Die Suche nach Gott als dem Ursprung und dem Ziel des Menschen. Als Referenten darf ich Ihnen vorstellen Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol. Herr Dr. Ecker, ich darf Sie bitten, mit dem Vortrag zu beginnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser Sendung und ich bedanke mich sehr herzlich für die freundliche Einführung. Ich darf Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns in dieser zweiten Folge unserer Sendereihe auf die Suche nach Gott begeben. Dabei wollen wir uns drei grundlegende Fragen stellen. Gibt es Gott? Wer ist Gott? Und wozu brauchen wir Gott? Es geht also um die drei grundlegenden Fragen nach der Existenz Gottes, nach dem Wesen Gottes und nach der Bedeutung Gottes. Beginnen wir zunächst mit der Frage, ob es Gott überhaupt gibt. Welche Gründe lassen sich für die Existenz Gottes anführen? Wir stellen zunächst ganz nüchtern fest, dass wir Gott nicht mit unseren Sinnen erfassen können. Wir können die Existenz Gottes aber auch nicht durch wissenschaftliche Experimente beweisen. Müssen wir zunächst nach Wegen suchen, die uns zu Gott führen? Es gibt mehrere, recht unterschiedliche Wege, die uns zeigen, dass es Gott gibt. Die wichtigsten von diesen Wegen wollen wir kurz kennenlernen. Der erste Weg, der uns zur Erkenntnis der Existenz Gottes führen kann, führt über die Natur. Die Natur weist eine unendlich große Fülle von erstaunlichen Gesetzen und Entwicklungen auf, die ganz von selbst zur Frage nach der Ursache aller dieser Wunder führt. Bereits im Atom begegnet uns ein Gebilde von überragender Genialität. Das Atom ist ein universales Bauelement, mit dem alle Dinge aufgebaut werden können. Die Moleküle, die Pflanzen, die Tiere, der Mensch, die Sonne, die Sterne. Das Atom ist aber auch ein ideales Mehrzweckgerät. Es ist ein Mini-Elektrizitätswerk infolge der kreisenden Elektronen. Es schafft das elementarste Magnetfeld und kann auch als Sender funktionieren. Es ist schließlich eine ungeheure Energie- und Wärmequelle. Das Atom ist so genial gebaut, dass die größten Atomphysiker Jahrzehnte gebraucht haben, um seine Grundstrukturen zu begreifen. Ein Wunderwerk begegnet uns auch in der Zelle. Sie ist ein chemisches Laboratorium und kann fremde Stoffe in sich aufnehmen. Die Zelle ist aber auch imstande, sich selbst zu teilen. Durch die Zellteilung kommt es zur Entstehung von zwei gleichen Zellen und damit zum Wachstum des Organismus. Die Zelle enthält aber auch die Information des gesamten Organismus. In den Chromosomen sind alle Daten des gesamten Bauplans gespeichert. Kein Biologe ist imstande, ein ähnliches Wunderwerk wie die Zelle zu konstruieren. Auch im Bereich der Pflanzen können wir großartige Konstruktionen feststellen. So ist schon der Stängel einer Blume wunderbar gebaut. Er muss einerseits stabil sein, um das Gewicht einer Blumenblüte tragen zu können. Gleichzeitig muss er aber auch elastisch sein, um nicht vom Wind geknickt zu werden. Erstaunlich sind aber auch die biochemischen Leistungen der Pflanzen, wie zum Beispiel die Photosynthese, durch die die Pflanzen die Sonnenenergie für ihren Bedarf umwandeln können. Besonders faszinierend ist die Pflanzenwelt aber auch durch ihre fantasievolle Schönheit, die einzigartige Pracht der Blumen, das stilvolle Gewand der Bäume, die Exotik der tropischen Pflanzen. Das alles zeugt von einer unerreichten Fantasie und einer wunderbaren Ästhetik. Kein Ingenieur und kein Designer hat bisher ähnliche Leistungen vollbracht. Einmalige Fähigkeiten lassen sich auch bei den verschiedensten Tieren beobachten. So verfügt zum Beispiel die Fledermaus über ein optimal funktionierendes Radargerät. Die Spinne baut ein genial konstruiertes Netz, das es ihr erlaubt, die verschiedensten Insekten zu fangen. Die Mücke kann eine Blutentnahme vornehmen, ohne dass wir das Geringste spüren. Die Zugvögel haben einen Orientierungssinn, der es ihnen erlaubt, nach einem Flug von Tausenden von Kilometern genau an die gleichen Stellen zurückzukehren. Unsere Technologie ist gegenüber diesen Glanzleistungen der Natur noch recht stümperhaft. Erstaunlich sind auch die höchst komplizierten Systeme in der Natur, die zum Zusammenwirken verschiedenster Pflanzen und Tiere führen. Unsere Wissenschaftler erkennen erst allmählich die Zusammenhänge dieser komplexen Systeme in der Natur. Auch beim Menschen lassen sich großartige Fähigkeiten feststellen. Der Mensch hat einen aufrechten Gang und ist dadurch imstande, sich von der Welt zu emanzipieren und der Welt gegenüberzustehen. Seine Hände sind universale Werkzeuge, die sich zu verschiedensten Tätigkeiten eignen. Sein Geist befähigt ihn zu abstrakten Erkenntnissen. Er kann sich über Raum und Zeit erheben. Er ist auch zu schöpferischen und künstlerischen Leistungen fähig. Der Mensch hat aber auch die Möglichkeit, über sich selbst nachzudenken. Mit Hilfe der Sprache kann er seine Gedanken auch anderen Menschen mitteilen. Wie konnte sich dieser wunderbare Körper des Menschen entwickeln? Wie kam es zu diesem überragenden Geist des Menschen? Zu ehrfürchtigem Staunen zwingt uns schließlich auch das Universum. Millionen von Sonnensystemen, Milliarden von Sternen, die sich alle seit undenklichen Zeiten auf exakten Bahnen bewegen. Es braucht gigantische Fernrohre, um einen kleinen Blick in die unendlichen Weiten des Weltalls zu werfen. Es braucht höhere Mathematik, um die Bahnen der Himmelskörper zu berechnen. Woher kommt dieses Weltall, das vor ungefähr 8 Milliarden Jahren entstanden ist? Woher kommen diese Gesetze, die wir erst langsam begreifen? Wenn wir alle diese Dinge und Vorgänge in der Natur und im Kosmos betrachten, so stellen wir fest, dass sie von einer wunderbaren Ordnung bestimmt sind. In allen Bereichen der Natur beobachten wir das Wirken von spezifischen Gesetzen, die die physikalischen, chemischen und organischen Vorgänge steuern. Wir entdecken dann auch, dass die gesamte Natur einen Stufenbau bildet, der von den Atomen über die Moleküle, Zellen, Pflanzen, Tiere bis zum Menschen reicht. Wir erkennen schließlich, dass die ganze Welt auf eine planetarische Einheit angelegt ist. Die einzelnen anorganischen und organischen Bereiche der Natur bilden miteinander den Naturhaushalt der Erde. Die einzelnen Menschen, Völker und Rassen bilden miteinander die eine Menschheit. Und auch die Erde als Ganze ist ein Teil von einem Sonnensystem, und dieses Sonnensystem ist wieder ein Teil von einer Galaxie. Wir können also feststellen, dass das gesamte Weltall eine zielgerichtete Evolution durchgemacht hat und auf eine universale Einheit zustrebt. Es stellt sich nun die Frage, ob sich diese Entwicklung und diese höhere Einheit des Weltalls, der Welt und der Natur nur aus Faktoren und Kräften erklären lassen, die dem Universum innewohnen. Es gibt sicher innerweltliche Faktoren, die zur Evolution beigetragen haben. Es besteht kein Zweifel, dass es bei der Evolution im organischen Bereich die Faktoren Mutation, Adaptation, Selektion und Reproduktion, also Faktoren wie zufällige Veränderungen, die Anpassung an die Umwelt, die Auswahl der tüchtigsten Organismen und die Vererbung von neuen Eigenschaften gegeben hat. Aber die Frage ist, ob diese Faktoren zur Erklärung der Evolution ausreichen. Es gibt bei dieser Evolution noch eine Menge offener Fragen. Woher kommt denn das Universum, das vor 8 Milliarden Jahren begonnen hat? Woher kommen die intelligenten Naturgesetze, die überhaupt erst eine Evolution ermöglichen? Ist es möglich, dass die Evolution durch lauter positive Zufälle erklärt werden kann? Woher kommt die Vererbungsfähigkeit, die ja schon vor der Evolution gegeben sein muss? Und vor allem, wie kann sich aus etwas Niedererem etwas Höheres entwickeln, wenn jede Wirkung immer eine adäquate, das heißt eine entsprechende Ursache voraussetzt? Ist es wirklich denkbar, dass sich aus den ursprünglichen kosmischen Gasen von Wasserstoff und Helium allein durch eine zufällige Evolution ein Adlerauge mit seiner genialen Optik, ein menschliches Gehirn mit seinen millionenfachen Vernetzungen und der menschliche Geist mit seinen abstrakten und kreativen Fähigkeiten entwickelt hat? Können also zwei kosmische Gase wie Wasserstoff und Helium die letzte und alleinige Ursache für die gesamte Entwicklung des Kosmos sein? Kann sich tatsächlich aus Materie Leben entwickeln und Geist entwickeln? Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie dieser zielgerichtete Plan, der der Evolution offensichtlich zugrunde liegt, auf rein materielle und mechanische Ursachen zurückgeführt werden kann. Alle diese Kräfte reichen nicht aus, um die vorausschauende und universale Planung zu erklären, die von Anfang an die Entwicklung des Kosmos bestimmt haben muss. Alle diese Kräfte reichen nicht aus, um die gesamte Entwicklung zu erklären, bei der bereits die ersten Schritte so gesetzt wurden, dass sie auf höhere Stufen der Entwicklung ausgerichtet waren. Eine solche vorausschauende, universale und aufbauende Entwicklung des Kosmos setzt eine planende und geistige Macht voraus, die bereits vor dem Kosmos und der Zeit existiert hat. Sie verlangt auch eine Instanz, die über eine unendliche Vernunft und über einen allmächtigen Willen verfügt. Die tiefen Einblicke in die genialen Gesetzmäßigkeiten und Systeme der Natur haben viele große Naturwissenschaftler der letzten Jahrzehnte zur Überzeugung gelangen lassen, dass es einen Gott geben muss, der die Welt erschaffen hat. So haben zum Beispiel Guglielmo Marconi, der Entdecker der Radiowellen, oder Otto Hahn, auf den die erste Atomspaltung zurückgeht, oder Werner Heisenberg, der die Unschärferelation formuliert hat, oder Wernher von Braun, der die V2-Raketen entwickelt und später die erste Mondrakete gebaut hat, oder Friedrich von Weizsäcker, einer der Väter der modernen Physik, oder Andrei Sacharow, der Vater der russischen Atombombe, und auch John Eccles, der größte Gehirnforscher des 20. Jahrhunderts, darauf hingewiesen, dass es zur Erklärung der Welt einen Schöpfergott braucht. Ein bekannter Arzt, Dr. Siegfried Ernst, meinte sogar, es brauche eine viel größere Glaubenskraft, um an diesen blinden Zufall zu glauben, als für den Glauben an Gott, den Schöpfer. Es gibt dann noch einen zweiten Weg, der zu Gott führt, nämlich den Weg über das Gewissen. In unserem Gewissen erleben wir eine höhere Stimme, die sich immer wieder an uns wendet. Diese höhere Stimme erfahren wir auch als moralische Autorität, die für das Gute eintritt und sich gegen das Böse wendet. Diese moralische Stimme warnt uns vor dem Bösen und spornt uns zum Guten an. Sie tadelt uns nach bösen Taten und lobt uns nach guten Werken. Diese lebendige Autorität in unserem Inneren bestärkt und tröstet uns, sie ermutigt uns und richtet uns auf. Und je mehr wir dieser Autorität folgen und gehorchen, desto mehr spüren wir, wie wir von ihr wunderbar geführt werden. Wir erleben, wie diese Stimme in unserem Inneren uns zum Guten, zum Licht und zum Heil geleitet. Es wird uns bewusst, dass hinter dieser Stimme in unserem Gewissen eine lebendige geistige Macht steht, die uns übersteigt. Wir spüren, dass wir von einem personalen Wesen geführt werden, das an uns interessiert ist und uns liebt. Im Gewissen erleben wir, dass es einen Gott gibt, der sich voll Liebe, aber auch mit moralischer Autorität an uns wendet. Viele Menschen versuchen, das Gewissen auf eine rein menschliche und irdische Art zu erklären. Einige sagen, das Gewissen sei nur ein angeborener Instinkt. Aber das Gewissen kann nicht nur ein Instinkt sein, da ein Instinkt niemals zu geistigen Urteilen über Gut und Böse fähig ist. Andere sagen, das Gewissen sei nur das Produkt der Erziehung. Es ist sicher richtig, dass das Gewissen auch von der Erziehung beeinflusst wird. Aber da sich das Gewissen auch gegen die Erziehung wenden kann, kann es unmöglich nur das Produkt der Erziehung sein. Wieder andere sagen, dass das Gewissen das Ergebnis von Einflüssen und Prägungen der Gesellschaft und der Umwelt sei. Es stimmt, dass die Gesellschaft und die Umwelt einen Einfluss auf das Gewissen haben. Aber da sich das Gewissen auch gegen die Gesellschaft und die Umwelt stellen kann, kann es unmöglich nur ein Produkt der Gesellschaft und der Umwelt sein. Und schließlich sagen einige, das Gewissen sei ein Über-Ich in der Psyche des Menschen. Nun zeigt sich aber das Gewissen nicht als ein Über-Ich, sondern vielmehr als ein Über-Du, das dem Menschen gegenübersteht und sich als eine transzendente Stimme an den Menschen wendet. Das Gewissen ist also nicht ein Stück von unserem eigenen Ich, sondern übersteigt unser eigenes Ich. Im Gewissen zeigt sich ein Wesen, das uns übersteigt. Im Gewissen zeigt sich Gott. So erfahren und erkennen wir, dass wir in unserem Gewissen dem lebendigen Gott begegnen, der sich uns zuwendet und uns anruft. Wir erleben in unserem Inneren, wie dieser Gott uns voll Liebe führt, aber uns auch voll Gerechtigkeit tadelt und mahnt. Es gibt noch einen dritten Weg, der uns zu Gott führen kann, nämlich den Weg über die Philosophie. Die Philosophie hat die Aufgabe und das Ziel, den tieferen Fragen des Menschen nachzugehen. Sie fragt sich unter anderem auch nach den ersten Ursachen der Welt und des Kosmos. Wenn wir uns zum Beispiel fragen, woher denn das Weltall kommt, das vor ungefähr 8 Milliarden Jahren seinen Anfang genommen hat, dann stellt sich uns die Frage nach der ersten Ursache des Weltalls. Kam dieses Weltall vor 8 Milliarden Jahren aus dem Nichts? Aber das war wohl nicht möglich, da aus dem Nichts nichts hervorgehen kann. Die Entstehung des Weltalls erforderte also offensichtlich eine Ursache, die es hervorgebracht hat. Diese Ursache muss aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie muss zunächst schöpferisch sein, damit sie imstande ist, das Weltall hervorzubringen. Sie muss geistig sein, damit sie das Weltall entwerfen kann. Sie muss auch vor und über dem Weltall existieren, damit sie zur Ursache des Weltalls werden kann. Auf diese Weise gelangen wir zur Annahme, dass die Ursache des Weltalls ein schöpferisches, geistiges Wesen sein muss, welches das Weltall übersteigt. Auf diese Weise führt uns auch die Philosophie zur Annahme eines geistigen und übernatürlichen Schöpfergottes. Es gibt dann noch einen vierten Weg, der uns zu Gott hinführen kann, nämlich die Bibel. Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und in ihr lesen, können wir eine ganze Menge über Gott, über sein Wesen und sein Wirken erfahren. In der Bibel können wir erfahren, wie Gott einen Mann, nämlich Abraham, berufen hat und ihn zum Stammesvater des Volkes Israel gemacht hat. Wir können mit Staunen lesen, wie Gott das israelitische Volk im Laufe seiner langen Geschichte geführt hat. Wir lesen da mit Verwunderung, wie Gott das israelitische Volk durch Moses aus der ägyptischen Knechtschaft herausgeführt und im Laufe seiner späteren Geschichte immer wieder gerettet hat. Im ersten Teil der Bibel, der auch Altes Testament genannt wird, wird uns bewusst, dass die Geschichte des israelitischen Volkes ohne das ständige Eingreifen einer höheren Macht unmöglich zu begreifen ist. Wir staunen aber auch, dass die berühmten 10 Gebote, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben. Die 10 Gebote fordern den Glauben an Gott, sie schützen die Familie und das Leben, die Liebe und die Ehe, das Eigentum, die Wahrheit, die Treue und den sozialen Frieden. Diese Werte sind bis heute für den Einzelnen und die ganze Gesellschaft gültig und lebenswichtig. In der Bibel staunen wir auch über das vergeistigte Gottesbild des israelitischen Volkes. Während die Hochkulturen der damaligen Zeit noch an viele Götter glaubten und Tiere und Gestirne anbeteten, glaubte dieses kleine Volk als einziges an den einen Gott und verehrte ihn als ein übernatürliches, geistiges und personales Wesen. Beim Lesen der Bibel wird uns zunehmend bewusst, dass die Weisheit und das Gottesbild des Alten Testaments nur durch eine Offenbarung Gottes zu erklären war. Gott hat sich selbst im Laufe der Geschichte an bestimmte Männer und Frauen des jüdischen Volkes gewandt und ihnen bestimmte Glaubenswahrheiten und Gesetze mitgeteilt. Wenn wir dann den zweiten Teil der Bibel, das Neue Testament, zur Hand nehmen, dann finden wir dort die Lehren von Jesus Christus. Jesus hat seine Lehren in der Form von Gleichnissen, also in der Form von Geschichten, vermittelt. Jesus lehrte ein ganz neues Gottesbild. Er sagt, dass Gott ein liebender Vater ist, der sich um jeden einzelnen Menschen kümmert und ihm nachgeht. Jesus Christus zeigt dem Menschen, wie er mit der Hilfe Gottes wirklich glücklich werden kann. Er zeigt ihm den Weg, wie er mit der Hilfe Gottes aus seinem Unglück, aus seiner inneren Not herausfindet. Jesus gibt dem Menschen durch die Verkündigung von Gott als dem liebenden Vater eine neue Chance. Jesus öffnet uns also einen ganz neuen Zugang zu Gott. Er zeigt uns, dass wir nicht allein sind, sondern dass es einen Vater gibt, der uns liebt und uns glücklich sehen will. Auf diese Weise führt uns auch die Lektüre der Bibel hin zur Erkenntnis, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott ein liebender Vater ist. Und schließlich gibt es noch einen fünften Weg, der zu Gott führt, nämlich den Weg über unsere persönlichen Erfahrungen. Jeder von uns macht ab und zu bestimmte Erfahrungen, die ihn nachdenklich stimmen und mit der Frage nach Gott konfrontieren. Jeder von uns hat sich schon in einer ausweglosen und hoffnungslosen Situation befunden. In einer solchen Situation ruft man dann in seiner Verzweiflung nach Gott, auch wenn man sich sonst nicht allzu sehr um ihn kümmert. Und da kann man oft feststellen, dass man tatsächlich Hilfe von oben bekommt und erhört wird. Und da wird uns plötzlich bewusst, dass es einen liebenden Vatergott gibt, der uns nicht vergisst. Es kann uns aber auch passieren, dass wir in einem Zustand der Schuld die anklagende Stimme unseres Gewissens so massiv erfahren, dass wir plötzlich sehr genau wissen, dass es auch den gerechten und richtenden Gott gibt. Wieder ein anderes Mal sind wir durch eine schwere Krankheit in einen seelischen Abgrund gefallen, in dem wir plötzlich die tröstliche Nähe Gottes erfahren haben. Und schließlich hatten manche von uns auch schon Gelegenheit, heiligmäßigen Personen zu begegnen, die ein solches Licht und eine solche Liebe ausstrahlten, dass ihnen deutlich bewusst wurde, dass sich in diesen Personen das Wirken Gottes offenbart. Alle diese Erfahrungen tragen dazu bei, Gott auf eine sehr persönliche und sehr tiefe Weise zu erkennen und zu erfahren. Zusammenfassend können wir sagen, dass es 5 Wege gibt, die zur Erkenntnis der Existenz Gottes führen können. Den Weg über die Natur, den Weg über das Gewissen, den Weg über die Philosophie, den Weg über die Bibel und den Weg über die persönlichen Erfahrungen. Es gibt also durchaus mehrere Hinweise und Erfahrungen, die uns erkennen lassen, dass es Gott tatsächlich gibt. Wir haben bisher versucht, der Frage nachzugehen, ob es Gott gibt. Nun wollen wir uns mit unserer zweiten Frage beschäftigen. Wer ist denn nun Gott? Welches Wesen hat denn Gott? Wir haben 2 Möglichkeiten, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Auf der einen Seite ist es die Vernunft, die uns erkennen lässt, welches Wesen Gott hat. Und auf der anderen Seite ist es die Offenbarung Gottes, der uns selbst über verschiedene Personen sagt, welches sein Wesen ist. Gott hat bei verschiedenen Gelegenheiten dem Menschen geoffenbart und ihm dabei verschiedene Merkmale seines Wesens mitgeteilt. Die Offenbarung Gottes erging an verschiedene auserwählte Gestalten, die uns in der Bibel vorgestellt wurden. So erhielten zum Beispiel die Stammesväter des Volkes Israel, Abraham, Isaac und Jakob, aber auch verschiedene Propheten, wie zum Beispiel Moses, Samuel, Elia, Jesaja, Jeremia und Daniel, besondere Offenbarung Gottes. Die wichtigsten Offenbarungen geschahen aber vor allem durch Jesus Christus. Wir wollen nun versuchen, kurz die wichtigsten Wesenszüge Gottes aus der christlichen Offenbarung anzuführen. Gott hat sich uns zunächst als der Schöpfer geoffenbart, der Himmel und Erde erschaffen hat. Im Schöpfungsbericht des Alten Testaments erfahren wir, wie der Himmel und die Erde durch den Willen Gottes ins Dasein gerufen wurden. Der Bericht über die Erschaffung der Welt im Buch Genesis, dem ersten Buch der Bibel, darf nicht als eine naturwissenschaftliche Erklärung für die Entstehung des Kosmos und der Welt verstanden werden. Es geht bei diesem Bericht um die Offenbarung Gottes, dass die Welt durch ihn geschaffen wurde. Diese Offenbarung ist ein Hinweis auf die überragende Größe, Weisheit und Allmacht Gottes. Sie ist aber auch ein Hinweis dafür, dass über der Welt ein gütiger Vater herrscht, der die Welt aus Liebe erschaffen hat. Die Welt ist also nicht aus dem Nichts hervorgegangen, sondern aus der Hand eines gütigen Schöpfers. Die Welt ist auch nicht aus einer zufälligen Laune des Kosmos entstanden, sondern ist das vollendete Werk eines Schöpfers, der damit die Menschen beschenken und erfreuen wollte. Gott hat sich dem Menschen auch als Herr geoffenbart. Im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament, ist von Gott als dem Herrn die Rede. Gott stellt sich den Stammesvätern des israelitischen Volkes Abraham, Isaak und Jakob als der Herr vor. Bei der Berufung von Mose sagt Gott, dass er der Herr sei. Auch beim Bundesschluss mit dem Volk Israel am Berg Sinai nennt sich Gott mehrmals den Herrn. Und auch zu den Propheten spricht Gott als Herr. Gott verlangt von den Menschen Ehrfurcht und Anbetung. Er ist als absolutes Wesen der Herr über die Schöpfung und den Menschen. Gott ist das Höchste und Größte, vor dem sich der Mensch in Ehrfurcht verneigen soll. Der Mensch ist aufgerufen, Gott dem Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft zu lieben. Gott hat sich dann, vor allem durch Jesus Christus, auch als Vatergott geoffenbart. Jesus stellt uns Gott als Abba, als Vater vor. Das Wort Abba bedeutet eigentlich sogar Väterchen. Dieser Vatergott ist ein liebender Gott, der das Glück und das Heil von uns Menschen will. Dieser Vatergott ist auch voller Barmherzigkeit und gibt uns Menschen immer wieder die Möglichkeit, neu zu beginnen. Dieser Vatergott zwingt dem Menschen nicht seinen Willen auf, sondern lässt ihm seinen freien Willen. Und wenn sich der Mensch gegen Gott entscheidet, dann leidet dieser Vatergott darunter und versucht, den Menschen zu retten. Der Mensch bedeutet diesem Gott so viel, dass er sogar Jesus Christus in die Welt geschickt hat, um ihn zu retten und heimzuholen. Von Jesus Christus erfahren wir weiter, dass Gott auch der Richter des Menschen ist. Gott wird jeden von uns nach dem Tod zur Rechenschaft ziehen. Er wird den Menschen nach seinem Leben und nach seinen Werken richten. Er wird prüfen, was der Mensch aus den Talenten gemacht hat, die er ihm gegeben hat. Wenn der Mensch sich im Laufe seines Lebens bewährt hat und mit Gottes Hilfe vollendet und geläutert ist, wird er in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen. Wenn der Mensch sich aber schwer gegen Gott und die Mitmenschen versündigt hat und seine Fehler und Sünden nicht bereut, wird er aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. So wird also Gott jeden Menschen nach seinem Lebenswandel belohnen oder bestrafen. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir mit Hilfe der göttlichen Offenbarungen Gott als Schöpfer, als Herrn, als Vater und als Richter erkennen können. Auf diese Weise haben wir nun durch die übernatürliche Gotteserkenntnis eine vertiefte Erkenntnis über das Wesen Gottes gewinnen können. Dennoch müssen wir klar zum Ausdruck bringen, dass die übernatürliche Gotteserkenntnis dem Menschen nicht die Möglichkeit gibt, die unendliche Größe, Erhabenheit und Liebe des göttlichen Wesens voll zu begreifen. Unsere menschliche Erkenntnisfähigkeit ist und bleibt auch trotz der göttlichen Offenbarungen endlich und kann daher nie das absolute Wesen Gottes in seiner Fülle erfassen. Und so sollte all unser Fragen und Suchen schließlich zur großen, staunenden Ehrfurcht vor Gott führen. Bei unserer Suche nach dem Wesen Gottes haben wir noch eine zweite Möglichkeit, das Wesen Gottes tiefer zu begreifen. Und diese Möglichkeit wird uns durch die menschliche Vernunft gegeben. Man spricht in diesem Fall von der sogenannten natürlichen Gotteserkenntnis, die mit Hilfe der Vernunft versucht, das göttliche Wesen näher zu erfassen. Wie kann nun die menschliche Vernunft sich mit dem göttlichen Wesen tiefer auseinandersetzen? Die menschliche Vernunft beginnt zunächst, die Natur zu beobachten und zieht dann verschiedene Schlussfolgerungen. Die Beobachtung der Natur und des Weltalls führt uns zur Erkenntnis, dass das Weltall eine erste schöpferische Ursache voraussetzt, die wir Gott nennen. Wenn nun Gott die erste Ursache aller Dinge ist, dann setzt das voraus, dass Gott selbst ein absolutes Wesen ist, das unabhängig von jeder anderen Ursache aus sich selbst existiert. Dieser absolute Gott muss auch über Raum und Zeit stehen und daher ein unendlicher und ewiger Gott sein. Wir können also zunächst sagen, dass Gott ein absolutes, unendliches und ewiges Wesen ist. Nun kommen wir noch zu einem weiteren Wesen zu Gottes. Wenn Gott ein absolutes Wesen ist, dann ergibt sich daraus, dass er nicht mit der vergänglichen Natur und dem begrenzten Kosmos gleichgesetzt werden kann. Gott muss daher die Natur und den Kosmos übersteigen, beziehungsweise jenseits der Natur und des Kosmos sein. Wir nennen ein solches Wesen, das die Natur und den Kosmos übersteigt, ein transzendentes Wesen. Zum Wesen Gottes gehört also auch, dass er ein transzendentes Wesen ist, das die Natur und den Kosmos übersteigt. Damit kommen wir auch schon zu einer dritten Eigenschaft Gottes. Wenn nämlich Gott die Natur und den Kosmos übersteigt, dann kann er nicht ein materielles Wesen sein. Gott muss daher ein nicht materielles, das heißt ein geistiges Wesen sein. Für dieses geistige Wesen Gottes spricht auch die Tatsache, dass Gott als Urheber der Welt über eine überragende Vernunft und damit über Geist verfügen muss. Und schließlich gelangen wir mit Hilfe der natürlichen Gotteserkenntnis noch zu einer vierten Aussage über das Wesen Gottes. Die inneren Erfahrungen im Gewissen führen uns zur Erkenntnis, dass Gott sich dem Menschen auf personale Weise zuwendet und ihn anspricht. Wir vernehmen in unserem Gewissen die Stimme Gottes. Wir erfahren in unserem Inneren seinen Anruf und seine Führung, seine Mahnung und seinen Tadel, seine Ermutigung und seinen Trost. Gott zeigt sich in unserem Gewissen als ein geistiges Wesen mit einem personalen Willen, aber auch als ein Wesen voll persönlicher Liebe, Güte und Gerechtigkeit. Alle diese Züge setzen aber voraus, dass Gott ein personales Wesen ist, das verschiedenste geistige Akte setzen kann. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir mit Hilfe der Vernunft und bestimmter innerer Erfahrungen erkennen können, dass Gott ein absolutes, transzendentes, geistiges und personales Wesen ist. Gleichzeitig müssen wir aber wieder ganz klar sagen, dass all unsere natürliche Gotteserkenntnis sehr beschränkt ist und beschränkt bleibt. Wir können also auch mit Hilfe der natürlichen Erkenntnis nur einige Wesenszüge von Gott erfassen und sind nie imstande, das ganze Wesen Gottes zu erkennen und zu begreifen. So können wir also sagen, dass wir zwei Möglichkeiten haben, das Wesen Gottes etwas tiefer zu ergründen. Auf der einen Seite die Offenbarung Gottes, die uns sagt, dass Gott der Schöpfer, der Herr, der Vater und der Richter ist. Und auf der anderen Seite die Erkenntnis Gottes durch die Vernunft, die uns sagt, dass Gott ein absolutes, ein transzendentes, ein geistiges und ein personales Wesen ist. Nach unseren Überlegungen über die Existenz und das Wesen Gottes wollen wir uns nun noch einer dritten Frage zuwenden. Und zwar geht es diesmal um die entscheidende Frage, wozu brauchen wir eigentlich einen Gott? Viele Menschen glauben zwar, dass es einen Gott gibt und dass Gott ein personales Wesen ist, aber viele Menschen haben noch nicht begriffen, welche Bedeutung Gott für ihr Leben hat. Solange sie diese Bedeutung Gottes nicht wirklich erkannt haben, können sie auch keine tiefere Beziehung zu Gott entwickeln. Gott bleibt dann für sie ein Wesen, das irgendwo über den Wolken existiert, aber keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Ausrichtung ihres Lebens hat. Vielleicht ist diese Frage deshalb die wichtigste Frage, die sich ein Mensch stellen muss, bevor er zu einem echten Glauben an Gott gelangt. Welche Bedeutung hat nun Gott für unser Leben? Wir können zunächst sagen, dass Gott der Ursprung des Menschen ist. Gott hat den Menschen als sein Abbild erschaffen und ihm Geist, Freiheit und Kreativität verliehen. Auf diese Weise hat der Mensch eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem Schöpfer. Diese Tatsache, dass der Mensch als ein Abbild Gottes betrachtet wird, verleiht dem Menschen eine hohe Würde und verlangt Ehrfurcht vor jedem einzelnen Menschen. Weiter sagt uns das Christentum, dass Gott den Menschen aus Liebe geschaffen hat. Daher ist jeder Mensch in einem höheren Sinn ein Kind Gottes und von Gott gewollt. Jeder Mensch ist ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Gott schaut als liebender Vater auf seine Kinder und möchte, dass sie glücklich sind. Die Tatsache, dass jeder Mensch von Gott gewollt und geliebt wird, macht jeden Menschen zu einem Wesen, das liebenswürdig ist. Wenn der Mensch ein Freund Gottes ist, dann steht er auch unter dem Schutz Gottes und muss von jedem Menschen geachtet werden. Die Tatsache, dass Gott den Menschen als sein Abbild geschaffen hat und ihn aus Liebe ins Dasein gerufen hat, ist somit für das Selbstverständnis und für die Wertschätzung des Menschen von grundlegender Bedeutung. Ohne diesen Ursprung in Gott käme der Mensch aus dem Nichts und wäre ein Produkt des Zufalls. Er wäre dann hineingeworfen in das Dasein und wüsste nicht um sein Woher. Er wäre einem blinden Schicksal ausgeliefert und könnte keinen tieferen Sinn in seinem Leben finden. Er wäre ein blinder Passagier auf einem kleinen Wandelstern in den Abgründen des Weltalls. Als Kind des Nichts und als ein Produkt des Zufalls hätte er keine höhere Berufung und damit auch keine höhere Würde. Ohne Gott ist auch der Mensch letztlich nichts. Wir können weiter sagen, dass Gott auch für die Orientierung des Menschen von großer Bedeutung ist. Wenn der Mensch sich nach den Geboten und nach dem Willen Gottes richtet, dann hat er eine klare Orientierung für sein Leben. Er weiß dann, auf welche Werte es ankommt und weiß auch, wo ihm Gefahren drohen und wo er sich in Acht nehmen muss. Er weiß dann, auf was es in seinem Leben wirklich ankommt und wie er sich entfalten kann. Ohne Orientierung an Gott passiert es hingegen sehr leicht, dass der Mensch ewig ein Suchender und Irrender bleibt, der sein ganzes Leben herumprobiert und experimentiert. Er gleicht dann dem alten Faust von Goethe, der mit Hilfe des Teufels alle möglichen Daseinsformen des Menschen durchexerziert, bis er dann nach vielen Irrungen und Wirrungen am Ende seines Lebens draufkommt, was er eigentlich tun sollte. Das Leben dieses faustischen Menschen zeigt in aller Deutlichkeit, zu welchen Verirrungen und Leiden die Orientierungslosigkeit des gottlosen Menschen führt. Wir erleben auch heute wieder, dass der Mensch ohne Gott oft lange Zeit nicht den eigentlichen Sinn seines Lebens finden kann, dass sein oberflächliches Leben ihm keine wirkliche Erfüllung schenkt, dass auch Beziehungen in Brüche gehen, einfach weil keine Orientierung vorhanden ist. Oft braucht es eine kräftige Enttäuschung, eine schmerzhafte Krise, bis der Mensch merkt, dass er umkehren muss, dass er nach einem höheren Sinn in seinem Leben suchen muss. Er merkt dann, dass er sich an Gott orientieren muss, um sich selbst zu begreifen und zu entfalten. Wir können dann von Gott auch sagen, dass er oft die letzte Zuflucht des Menschen ist. Im Leben eines jeden Menschen gibt es Augenblicke, in denen er sich unverstanden und verlassen fühlt. Es gibt Momente, in denen der Mensch unheimlich ungeborgen, nackt und schutzlos ist. Es kann die Angst vor einer großen Operation sein. Es kann aber auch das Elend in einer Ehe oder die Sorge um einen verlorenen Sohn und eine verlorene Tochter sein. Manchmal ist es auch der Tod eines unersetzlichen Menschen oder die Hölle der eigenen Depressionen oder das Ausgestoßensein aus der Gesellschaft. Oft bleibt uns dann nur die Zuflucht zu Gott, der unsere einzige Klagemauer und unser einziger Trost ist. Gott ist der Einzige, der uns immer zuhört. Er trägt uns auch dann, wenn uns alle anderen fallen lassen. Er ist oft unsere letzte Zuflucht. Wehe uns, wenn wir in gewissen Augenblicken und Situationen nicht unsere Zuflucht zu Gott nehmen könnten. Eine weitere Bedeutung für unser Leben hat Gott auch als der Erlöser des Menschen. Gott ist heute oft die letzte Hoffnung auf Erlösung, wenn der Mensch an unheimlichen Ängsten, Zweifeln und Lastern leidet. Der moderne Mensch, der bisher an die unbegrenzten Möglichkeiten der Psychologie, der Psychiatrie und der Medizin geglaubt hat, erlebt heute vielfach die Begrenztheit und Ohnmacht dieser Wissenschaften. Er erfährt, dass die verschiedenen Therapien kaum etwas gegen die Ängste und Depressionen, den Alkoholismus und die Drogenabhängigkeit, die Magersucht und die Fresssucht ausrichten können. Er erlebt aber auch seine grenzenlose Ohnmacht bei der Erziehung der jungen Generation, die durch falsche Freunde, perverse Zeitschriften, verrückte Musikstücke, liberale Moralvorstellungen und ein absurdes Disco- und Nachtleben auf völlig falsche Bahnen geraten. Er merkt aber auch das zunehmende Chaos im Bereich der Politik und der Wirtschaft. Er spürt schließlich auch in zunehmendem Maß die Ketten des Okkultismus, die ihn infolge von verschiedenen okkulten und magischen Praktiken fesseln. Wir alle spüren immer deutlicher, dass uns heute nur noch Gott helfen und erlösen kann. Ohne die Erlösung Gottes geht der moderne Mensch an seinem eigenen Elend zugrunde. Ein letzter Punkt. Gott ist schließlich auch das höchste Ziel und der letzte Sinn des Menschen. Gott ist als absolutes Wesen imstande, dem Menschen eine letzte Erfüllung zu schenken. Der Mensch ist von seiner innersten Natur darauf angelegt, das Absolute zu suchen. Sein Herz findet keine Ruhe, bevor es nicht das Absolute gefunden hat. Die moderne Welt versucht, den Menschen mit allen möglichen Formen von Scheinsinn abzuspeisen. Sie gaukelt ihm vor, dass materielle Güter, Lust und Vergnügen, Sensationen und Ekstasen, Macht und Prestige und so weiter und so fort einen dauerhaften Lebenssinn vermitteln können. Aber immer mehr Menschen begreifen, dass alle diese Dinge nur einen Teilsinn oder einen Scheinsinn darstellen und dass sie einem gigantischen Selbstbetrug aufsitzen, wenn sie diese Dinge als höchstes Ziel und letzten Sinn anstreben. Das höchste Ziel und der letzte Sinn kann für den Menschen nur etwas Absolutes, das heißt Gott sein. Deshalb ist Gott auch als Ziel und Sinn von absoluter Bedeutung. Zusammenfassend können wir sagen, dass Gott eine grundlegende Bedeutung für unser Leben hat. Gott ist unser Ursprung und unser Schöpfer und zeigt uns das Selbstverständnis des Menschen und die Grundlage für die Würde von jedem einzelnen menschlichen Wesen. Er ist aber auch für unsere Orientierung maßgebend und zeigt uns, wie wir uns entfalten sollen. Weiter ist Gott unsere letzte Zuflucht, wenn uns Ängste und Verzweiflung heimsuchen. Gott ist dann aber auch unser Erlöser und hat die Macht, uns vor unseren Schwächen und Lastern zu befreien. Gott ist schließlich unser letzter Sinn und unser letztes Ziel. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun bei dieser Sendung versucht, über drei grundlegende Fragen nachzudenken. Bei der ersten Frage ging es um die Existenz Gottes. Dabei haben wir darauf hingewiesen, dass es 5 Wege gibt, die zur Erkenntnis Gottes hinführen können. Den Weg über die Natur, über das Gewissen, über die Philosophie, über die Heilige Schrift und über die persönlichen Erfahrungen. Bei der zweiten Frage ging es um die Frage nach dem Wesen Gottes. Dabei haben wir 4 wesentliche Aussagen über das Wesen Gottes angeführt. Gott ist Schöpfer, Gott ist Herr, Gott ist Vater und Gott ist Richter. Bei der dritten Frage ging es um die Bedeutung Gottes für unser Leben. Dabei versuchten wir zu zeigen, dass Gott der Ursprung, die Orientierung, die Zuflucht, die Erlösung und das Ziel unseres Lebens ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde mich sehr freuen, wenn diese Ausführungen über die 3 grundlegenden Fragen, gibt es Gott, wer ist Gott und wozu brauchen wir Gott, etwas dazu beitragen konnten, Ihnen Gott etwas näher zu bringen. Und so grüße ich Sie für dieses Mal sehr, sehr herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Es grüßt Sie Peter Egger aus Brixen in Südtirol.